miteinander. Schön bist du da. Schön dürfen wir miteinander Gottesdienst feiern. Wie der Hans-Jörg schon schön gesagt hat, wir machen weiter im Epheserbrief. Und wir werden noch ein bisschen schauen, was das mit seinen Kleidern zu tun hat. Es geht so ein bisschen ums Thema, wie steht es ums Herz. Wie steht es um mein Herz, wie steht es um dein Herz. Und das passt gut zu Pfingsten. Pfingsten ist eine Zeit, wo viele gegen Süden rasen. Und da gibt es ja... Ja, Rasen ist ironisch gemeint, natürlich. Sie stottern nach Süden. Und da gibt es ja dort eben das sogenannte Nadelöhr, wo eine chronische Verstopfung hat. Um diese Zeit. Und ich finde, das ist ein gutes Bild auch vielleicht für unser Herz. Wo vielleicht manchmal auch so ein bisschen verstopft oder verhärtet ist. Und das werden wir zusammen ein bisschen anschauen. Wir lesen zuerst den ersten Teil von diesen Versen. Wenn es dann klappt, dürfte Dario blättern. Es geht bei mir. Ja, danke. Das ist jetzt. Genau. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihrem ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Genau bis dahin. Im vierten Kapitel vom Epheserbrief ist es ja am Anfang um die Einheit gegangen, ums Leben in dieser Einheit. Und vor zwei Wochen, letzte Woche sind wir im Gemeindeweekend gewesen, vor zwei Wochen ist es darum gegangen, dass wir so ein bisschen unserer Berufung leben, unseren Gaben entsprechend im fünffältigen Dienst sollen leben. Und jetzt, heute Morgen, geht es eigentlich darum, dass wir in einer konstanten Veränderung sollen leben. Und was das bedeutet, wollen wir ein bisschen anschauen miteinander. Der Paulus beleuchtet in diesem Text von den Vers 17 bis 24 so ein Leben mit Gott und das Leben ohne Gott. Und auch wenn die Epheser eigentlich Menschen sind, die eigentlich ihr Leben mit Gott leben, eine Beziehung, eine persönliche Beziehung mit ihm haben, sieht ihr Leben trotzdem nicht immer ganz genau so aus, wie das der Fall, dass sie mit Gott leben. Und vielleicht ist das ein Thema, das du und ich auch kennen. In unserem Alltag. Wir sind mit Gott unterwegs. Aber es gibt eben manchmal so Verstopfungen, wie am Gotthard. Oder es gibt manchmal so Situationen, wo wir uns so verhalten, wie wir vielleicht eben gar nicht wollen. Oder wo wir vielleicht manchmal selber verschrecken. Wieso handle ich jetzt so? Wieso reagiere ich jetzt so? Wie ich das eigentlich gar nicht will. Und das wollen wir doch ein bisschen anschauen. Der Paulus tut das ein bisschen analysieren, wie es unserem Herz geht. Und er sagt, wir sollen nicht so leben wie Menschen, die Gott gar nicht haben. Unser Leben soll nicht dem entsprechen wie denen Menschen, die überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. Denn ihr Verstand ist verfinstert und ihr Herz, die nächste Folie, und ihr Herz ist hart geworden. Und ich glaube, es braucht nicht so viel, dass wir das sehen in dieser Welt, wenn wir in die Welt rausschauen und dass wir erkennen, dass es da Menschen gibt, die irgendeinen verfinsterten Verstand haben oder ein verstocktes Herz oder ein Herzherz. Und die Auswirkung von diesem harten Herz, das ist Gleichgültigkeit. Das ist, man wird abgestumpft, man hat das Empfinden, alles Empfinden verloren für das, was Gott eigentlich möchte tun im Leben. Oder was Gott auch bereit hat im Leben. So Menschen, die können ihre Lust gar nicht mehr zügeln. Sie leben ausschweifend. Sie geben sich einfach ihre falsche Leidenschaft an, ohne dort etwas dagegen zu unternehmen. Und dabei werden sie in diesem Verhalten immer noch gieriger. Man gibt sich dieser Unmoral oder dem schlechten Leben einfach an. Und man versumpft dort drin. Das Leben von diesen Menschen entspringt aus einem harten Herz, aus einem verfinsterten Herz. Und es entspringt nicht aus dem Reichtum, aus dem Schatz, den Gott bereit hat für uns Menschen. Man könnte sich jetzt aber fragen, ja, aber es gibt doch auch Menschen, die nicht mit Gott leben und die sind trotzdem gar nicht so schlecht. Also, wo man jetzt nicht einfach das Gefühl hat, ja, die sind jetzt ganz übel dran, sondern die sind nett, freundlich, zuvorkommend etc. Natürlich gibt es die Menschen auch. Und wahrscheinlich nicht wenige. Und trotzdem, glaube ich, ist dort eine Verfinsterung rum oder eine Verstockung oder eine Verhärtung rum im Herz. Wenn sie es nicht schaffen, ihr Herz Gott gegenüber aufzutun, auch wenn man vielleicht gut lebt oder man meint, man lebt gut, aber trotzdem ein Leben lebt, ohne Gott mit ins Leben hineinzunehmen, ist das Herz verstockt. Es geht dann dort um ein Herz, wo Gott nicht begegnen will. Oder ein Herz, das vielleicht gar nicht Gott begegnen kann. Und wenn man das so ein bisschen anschaut, stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage für mich selber, wie steht es denn um mein Herz? Wie geht es mir? Sind wir denn als Christen, sind wir denn so viel besser? Sind wir denn die Perfekten? Sind wir die, die alles im Griff haben? Natürlich nicht. Auch bei uns gibt es immer wieder mal einen Gotthard. Stau im Herz. Schauen die nächste Folie im Hebräer 3, Vers 7. Dort steht: Deshalb spricht der Heilige Geist heute. Ja. Nochmal eins. Hebräer 3,7. Ah nein, das ist nicht drauf. Das ist gar nicht drauf. Habe ich dich verwirrt, Dario? Mir auch. Das schauen wir nicht auf der Folie. Wir hören es zu. Deshalb spricht der Heilige Geist. Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Denn wenn wir bis zum Ende treu bleiben und Gott genauso fest vertrauen, wie in der ersten Zeit unseres Glaubens wird Christus uns allem Anteil geben. Als Gemeinde tragen wir Verantwortung auch füreinander. Und es geht da nicht darum, zu schauen, ist der eine besser als der andere oder was auch immer. Aber es geht darum, dass wenn ich erkenne, dass bei meinem Nächsten, bei meinem Bruder, bei meiner Schwester, dass dort etwas ist, wo ich das Gefühl habe, das hat mich jetzt entweder mehr komisch gedünkt, sein Verhalten, oder es hat mich sogar verletzt, dass ich den Mut habe und sage, hey, ich spreche das an, ich rede mit dieser Person, ich sage ihr es, ich gebe es Feedback. Vielleicht gibt es auch also Sachen, wo du merkst, es steht zwischen dir und deinem Nächsten. Sachen, die nicht geklärt sind. Oder wo du merkst, es ist schwierig, dieser Person zu begegnen und vielleicht weisst du gar nicht, wieso, vielleicht weisst du, wieso. Dann denke ich, ist es wahrscheinlich an der Zeit, mal zu sagen, gut, ich wachse, ich bin mir mutig, ich spreche es mal an. Vielleicht können wir ja das klären. Ich glaube, immer dann, wenn ich so etwas spüre, merke, liegt die Verantwortung bei mir, dass ich etwas mache, dass ich die Verantwortung übernehme und den Rest Schritt mache auf meinen Nächsten zu. Und ich glaube, wenn wir so Sachen spüren und nicht machen, ist eben Gefahr da, dass sich etwas anfängt zu verhärten. Dass sich etwas anfängt zu verstopfen. Dass es nicht mehr fliessen kann. Und wenn immer mehr so Sachen sich kumulieren, sich zusammenzählen im Leben, dann glaube ich, wird die Blockade grösser. Und darum ist es also etwas Wichtiges, dass wenn ich etwas merke, wo die Gefahr da ist, dass mein Herz blockiert, dass ich versuche, das zu lösen, dass ich aktiv werde. Und mit der Kraft von Gott bin ich überzeugt, dass du und ich das auch anbringen. Und der Schreiber vom Hebräerbrief, der weiss, dass wir das brauchen, dass wir eben da drin auch einander brauchen. Dass wenn ich vielleicht irgendjemand eine kleine Verstopfung habe, dass es gut ist, wenn jemand kommt, sagt du Martial, hast du nicht das Gefühl, das? Vielleicht wäre da mal gut. Oder das, was du dort gesagt hast, ist ein bisschen daneben gewesen. Also, oder was auch immer. Da sind wir angewiesen aufeinander. Damit eben es nicht unklärte Beziehungen gibt, wo nachher der Nährboden sind, damit Herzen verstockt werden oder hart werden. Und ich glaube, was schlimm ist in dieser Situation auch, ist, dass die Gefahr besteht, dass nachher unser Herz nicht nur in dem Sinn verstockt ist oder dass eine Beziehung gestört ist zu meinem Nächsten, sondern es trübt dann auch meine Beziehung zu Gott. Weil ich nicht mehr bereit bin, vielleicht dann auf alles zu hören, was er mir sagt. Und denke, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Oder nein, da muss ich jetzt nicht das so ernst nehmen oder was auch immer. Wo fängt das ganze Problem an? Und jetzt können wir dann die nächste Folie mit diesen blauen Pfeilen haben. Es fängt in unserem Denken an. Es fängt in unserem Verstand an. Aus dem heraus entstehen Sachen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und mit Denken und Verstand ist nicht einfach der Intellekt gemeint hier, sondern es ist unser ganzer Lebensstil, was das Leben ausmacht, wie wir das Leben denken, wie wir das Leben aus dem heraus auch leben, gemeint. Und darum sagt ihr dann auch, soll das Denken immer wieder erneuert werden. Weil eben aus dem heraus, aus dem Denken, aus dem Verstand heraus Gedanken kommen und aus diesen Gedanken kommt dann mein Verhalten oder mein Tun, meine Taten. Wir gehen zum nächsten Teil von dem Epheser 4,20. Und dort steht, durch Christus habt ihr etwas anderes kennengelernt. Wenn ihr ihm zugehört habt und die Wahrheit kennt, die in ihm ist, deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Der Paulus sagt den Ephesern, schaut, ihr habt etwas anderes gehört, etwas anderes gelernt. Euer Herz ist nicht mehr hart und gleichgültig. Euer Verstand ist nicht mehr einfach verschinstert und verstockt. Weil ihr habt von Christus etwas anderes gelernt und gehört und das auch angenommen. Wörtlich heisst es, ihr habt Christus nicht so gelernt. Also nicht im Sinne von nicht gelernt. Ihr habt Christus nicht so gelernt. Das ist ein bisschen eine komische Aussage. Denn ein Christ, der lehrt eine Lehre. Der lehrt ein Verhalten. Der lehrt vielleicht die Bibel. Aber der Paulus sagt, sie haben Christus gelernt. Und ich glaube, er will uns da etwas aufzeigen. Die Verkündigung durchs Reden von Jesus, durch seine Predigt, durchs Hören, haben sie Christus aufgenommen in ihr Leben. Und durch das Lernen lernen sie, wer Jesus ist. Durch das Lehren lernen sie, was Jesus will. Sie lernen, wie Jesus wirkt und was er macht, was er da hat und auch in meinem Leben macht. Und so bekommt Jesus eine direkte Bedeutung auf die Art und Weise, wie ich lebe. Er, durchs Lehren, im Kopf, wo wir das aufnehmen, geht es ins Herz, es geht ums ganze Leben, es geht also nicht nur ums Denken, wirkt sich das letztendlich auf mein Verhalten auf die Art und Weise, wie ich lebe, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich das Leben gestalte. Wenn wir also Jesus aufgenommen haben, ist etwas Neues ins Leben hineingekommen. Etwas Neues hat angefangen. Und etwas Altes ist zu Ende gegangen. Es ist also ganz klar, dass etwas Altes fertig ist und etwas Neues anfängt. Und der Text, der redet hier von Anlegen und Abziehen. Und wenn man dort die Grammatik ein bisschen anschaut, dann steht das in einer Form, die wir im Deutschen nicht haben, sondern es ist so eine einmalige Form, das wird einig gemacht. Es wird einig abgezogen. Oder da, wenn wir hier am Hansjörg seine Kleider anschauen, ich weiß gar nicht, wo er steckt jetzt, ist er wahrscheinlich am Putzen. Ah nein, dort hinten. Die Kleider, die werden einig abgezogen, oder? Nicht nur, weil sie nicht mehr in sind, sondern das ist das Alte. Das ist vorbei. Das ist ein einmaliger Akt und das kommt weg. Und es ist dann verräumt. Man holt das nicht wieder vor. Das ist die Zeitform, die dort braucht. Es passiert ein für alle Mal. Also das Anlegen, jetzt sind wir hier noch, genau. Das Anlegen und das Abziehen. Das passiert einmalig. Das ist nicht etwas, was wir immer wieder machen und dann wieder hingehen und wieder die alten Kleider vorholen und sie anlegen, sondern wir haben sie abgelegt, das ist vorbei und es hat etwas Neues angefangen und jetzt haben wir die neuen Kleider, die neue Kutte und ich wünsche Hans-Jörg, dass er das nachher auch hat, dass man in diesen neuen Kleidern durchs Leben gehen kann. Ja? Und spannend ist, dass eigentlich der Zusatz dort innen, zwischendrin, in diesem Text, also dass wir sollen erneuert werden im Geist der Gesinnung, dass der in einer anderen Zeitform steht. Der steht in einer Form, dass das immer wieder soll wiederholt werden. Dass das ist ein Durativ, nennt sich das, das passiert immer wieder. Das hört nicht auf. Das Anlegen und das Abziehen, das ist einmalig. Aber das Erneuert werden ist etwas, das immer wieder passieren soll in meinem Leben. Auch wenn ich jetzt die neuen Kleider anhabe, soll ich mich immer wieder erneuern oder, ich könnte jetzt sagen, reinigen lassen. Es gibt also nicht ein Hin und Her zwischen dem alten und dem neuen Mensch, sondern ein Leben. In der Bestimmung von Gottes Leben haben wir etwas Neues angefangen und dann leben wir dort drin. Und dann ist das unsere neue Identität. Und ein gutes Bild für das ist Taufe. Wo wir auch wieder eine werden haben, das werden wir heute noch hören. In der Taufe, da wird der Alte, den wir ja den Mensch nehmen, oder? Mit Tauchen unter das Wasser. Und das ist so ein bisschen das Bild dafür, dass wir eigentlich den alten Mensch begraben. Unter das Wasser, der ist wie, der stirbt mit Jesus. Das ist wie erledigt, das geben wir auf. Der ist gestorben. Der hat kein Anrecht mehr, der alte Mensch, auf mein Jetzt. Das ist Vergangenheit. Der stirbt mit Jesus. Ich akzeptiere das, was Jesus da hat. Dass er meine Schuld am Kreuz stellvertretend getragen hat, gezahlt hat. Dass er für mein hartes Herz gestorben ist. Da gebe ich meinen alten Mensch ab. Der hat kein Anrecht mehr, in dem, dass ich untertauche. Der alte Mensch wird begraben. Und dann tauchen wir wieder auf und das steht für die Auferstehung, das steht für das neue Leben. Etwas Neues hat angefangen. Ein Leben in Christus. Ein Leben verbunden, in dieser Verbundenheit mit Jesus. Das ist das Anziehen von diesen neuen Kleidern in ihm. Und ich glaube, darum ist Taufe etwas Entscheidendes auch, finde ich, wo man das bezeugt, wo man sagt, und ich lege das Alte ab und ich gehe bewusst ins Neue. Dann, wenn wir natürlich uns natürlich für das entschieden haben. Wir kommen jetzt zu diesem mittleren Vers, kommen wir die nächste Folie, aber vielleicht geht es jetzt selber, ja. Das Erneuern. Das soll ja immer wieder passieren. Das ist etwas, das nie abgeschlossen ist. Erneuert, das ist nicht etwas, wo wir irgendwann sagen können, jetzt kann ich es von mir in To-Do-Liste abhökeln, ich habe es erledigt, ich bin frisch und zweg, sondern das ist etwas, wo ich immer wieder herausgefordert bin, wo ich immer wieder dran darf oder soll. Vielleicht muss. Ich hoffe nicht, dass es müssen ist. Es ist ein ständiger Prozess, wo wir drin sind. Und ich glaube, wir kennen das. Es geht darum, dass ich immer ähnlicher werde. Und wem? Christus. Ihm. Er ist das Modell. Wir legen das Alte ab, etwas Neues fängt an. Und das Neue ist eigentlich da. Und jetzt schaffen wir eigentlich, oder er vor allem, schafft an uns, dass wir immer mehr ihm entsprechen, in das Bild verändert werden, wo er ist. Und wo fängt jetzt die Erneuerung an? Sie fängt wieder im Verstand, im Geist an. Also ich zeige jetzt auf den Kopf, aber es geht ja im Hebräischen Denken nicht nur ums Hirn oder das Denken. Es geht um das Ganze, was unser Sein ist. Das Innerste. Der Hebräer würde sagen, es geht um einen Mensch im Mensch. Das ist ein bisschen philosophisch. He? Aber so um unser innersten Kern. Es geht um unsere geistige Persönlichkeit. Und das fängt im Denken an. Das, was wir denken, das, was durch unseren Geist durchgeht, das, was dort entsteht und aus dem heraus passiert nachher das, was wir machen, unsere Taten. Und der Kern, der innere Kern, der braucht ein konstantes Update. Also der muss immer wieder erneuert werden. Das ist vielleicht ein bisschen, eben wie ein Computerprogramm. Wenn es loslässt, veraltet, dann ist es wie anfällig für Hackerangriffe, weil es hat irgendwo Lücken, oder? Und dann können die kommen und die finden vielleicht so eine Lücke und dann kommt so ein Virus und der versaut einem die Freude. Und unser Kern ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, der braucht immer wieder das Update Gottes, die Erneuerung, damit nicht irgendwo wie ein Fenster entsteht, wo der Virus unser Leben kann versauen oder unser Denken kann versauen. Was klar ist, das habe ich schon gesagt, der alte Mensch, die alte Lebensart, das ist vorbei. Das ist gegessen. Indem wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir mit ihm durchs Leben gehen. Als Christ musst du nicht immer wieder Christ werden. Du bist Christ und das ist fest. Und trotzdem brauchen wir eben die Erneuerung. Sind wir dann nicht gleich wieder so wie die Alten, wenn wir gleich wieder Erneuerung brauchen? Ich glaube nicht. Der neue Mensch, der entspricht dem, was Gott will. Der neue Mensch entspricht der neuen Schöpfung, das, was er machen will. Wir lesen im 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Also wenn jemand zu Jesus gehört, wenn jemand Jesus in sein Leben aufnimmt, er ist eine neue Schöpfung. Es steht nicht eine renovierte oder eine wieder hübsch gemachte. Er ist etwas Neues. Das Alte ist vorbei. Das Alte ist vergangen. Das ist abgeschlossen. Und etwas ganz Neues hat angefangen. Etwas Neues in Christus. Und in der Entscheidung für Gott, in dieser Wiedergeburt, dort drin entsteht das neue Leben. Du bekommst ewiges Leben. Du wirst zu einem Kind von Gott. Du wirst Teil von seiner Familie. Deine Schuld, deine Sünde, das ist vergeben. Das ist dir erlassen. Es kann nicht einer kommen, einen Anspruch haben. Es ist zu alt. Und du bekommst ein neues Denken. Römer 12. Du bekommst einen neuen Sinn. Und gleich ist nachher noch das Spannungsfeld da. Und das haben wir in diesem Text auch. Wir sind neu und wir brauchen immer noch wieder die Erneuerung. Und das Spannungsfeld löst sich nicht einfach auf. Der neue Mensch, der muss nachher immer wieder, sagen wir, erfrischt werden, erneuert werden. Und darum ist es so elementar wichtig für uns, dass wir Zeit mit Gott haben. Dass wir die Momente haben, wo wir einfach mit ihm zusammen sind, wo er uns prägen kann, wo er in unser Herz rein kann reden, wo er den Finger drauf zeigen kann, wenn irgendwo etwas davon hart werden will. Oder wo er etwas lösen kann, wenn es verstopft ist. Darum ist die Zeit mit ihm so etwas Zentrales. Und so werden wir durch seinen Geist erneuert. In der Gemeinschaft mit ihm. Und mit dem komme ich zum Schluss. Wichtig ist zu wissen, dass wenn wir das neue Leben bekommen, bekommen wir die Erneuerung nicht in dem, dass wir uns bemühen und krampfen. Das ist jetzt nicht irgendein Training, wo du jede Woche 5-mal ins Fitness musst und musst abrackern, dass du nachher die Erfrischung oder Erneuerung bekommst. Es geht nicht darum, eine pflichtgetreue, anstrengende, krampfhafte Beziehung zu pflegen mit Jesus. Es geht um eine Beziehung, es geht um eine Liebesbeziehung. Ich bin aufgefordert, ihm zu folgen, gehorsam zu sein. Ich bin aufgefordert, sein Wort zu nehmen, zu lesen, die Bibel. Mich beschenken lassen von dem. Und das, was ich erkenne, das, was ich verstehe, das, was ich sehe, anfangen zu leben. Und tun, im Kleinen, im Grossen. Wie sieht denn jetzt das neue Leben aus? Gestern war ja ein bedeutungsvoller Tag. Und je nach, wie soll ich sagen, Ausrichtung oder Interesse ist die Bedeutung unterschiedlich gewesen. Gewisse haben sich gefreut, dass die Schweizer Nazi im Eishockey-Finale ist. Genau. Ein Wunder vielleicht. Da kann man sehr stolz sein. Andere haben das nicht interessiert. Die haben auf England geschaut, das haben wir schon gehört. Ein Prinz hat geheiratet. Was für ein riesen Tamtam und wie schön und herrlich das ist. Und ich habe gestern nach dem Mittagessen, wenn ich das oft mache, liege ich auf dem Sofa und so ein bisschen liegen. Das ist etwas ganz Schönes so nach dem Essen. Dann habe ich das Handy vorgenommen und dachte, ich schaue noch ein bisschen SRF News durch. Und dann ist gerade, dann habe ich gesagt, heute ist ja das Hochzeit. Dann habe ich den Livestream eingeschaltet und dann ist sie gerade aus dem Auto rausgekommen, Brut, oder? Die Kate, oder wie heisst sie, irgend so. Und ist dort, ist das Stegli aufgelaufen mit ihrer Schleppe. Also, ich meine, mit ihrer Schleppe, ich weiss es auch nicht. Eine Ewigkeit lang. Ein Traum, nachher durch die Kirche, wo kein Ende hat, oder? Bis zu hinterst hinterher. Und dann habe ich das ein bisschen geschaut. Also, es ist ein bisschen kitschig, aber es ist auch schön. Und dann, und das habe ich spannend gefunden, ist ja die Zeremonie angefangen und dann ist die Traupredigt gekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt von dem Michael Curry, oder wie der heisst. Curry, ja. Irgendwie so in die Richtung. Und der hat also Gas gegeben. In dieser Kirche, wer das noch nicht gesehen hat, würde ich es empfehlen. Das ist eine gute Traupredigt. Und ich das Gefühl hatte, ein Mann, der für Gott einsteht, für seine Liebe einsteht, vor 1,5 Milliarden Leuten, die zugeschaut haben. Das hat mich beeindruckt. Und er hat gesagt, wir müssen die Macht von der Liebe entdecken oder neu entdecken. Weil sie hat eine heilende Kraft, die Liebe. Die Liebe ist etwas, das die Welt verändern kann. Und er hat noch viel mehr gesagt, das nehme ich jetzt nicht alles auf. Aber das ist etwas, was genau das ist, was da passiert im Neuen. Weil dort drinnen in Epheser 2,10 steht, du bist geschaffen zu guten Werk. Das neue Leben ist geistgeleitet. Und wir feiern ja heute Pfingsten. Der Tag, wo der Geist Gottes gekommen ist in unser Leben. Und ich finde, die Deko, die symbolisiert die, wunderbar, wie die Flämmchen oben runtergekommen sind, wie wir das lesen in der Apostelgeschichte. Wir sind beschenkt worden mit seinem guten Geist. Und das geistgewirkte Leben ist eben das Neue, das schenkt uns die Möglichkeit oder die Kraft, dass wir das leben können, dass wir genau die Liebe, die er geredet hat, davon können sein, können leben, können Ausdruck geben in dieser Welt, dort wo du bist, in deinem Umfeld, in deinem Alltag. Und so ein geistgewirktes Leben ist eben die Grundlage für ein Leben in Gerechtigkeit. Darf ich die nächste Folie haben? Ja, nochmal die nächste. So ein geistgewirktes Leben ist eben das, dass wir ein Leben haben, das in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit in der Wort kann leben oder dem entspricht. Der neue Mensch entspricht einem Wesen von Gott. Und somit kommt die Göttlichkeit durch den Geist in unser Leben und findet Ausdruck dort drin. Und sein Geist lässt uns in Wahrheit leben. Sein Geist lässt uns in Heiligkeit leben. Sein Geist lässt uns in Gerechtigkeit leben. Und ich glaube, darum braucht man immer wieder, darum braucht es den Durativ dort, dass immer wieder erneuert werden. Damit der Geist eben das kann wirken kann, was Gott in unserem Leben will. Und dass ich zu dem kann werden kann und das kann sein, was Gott will, dass ich bin in dieser Welt. Bevor wir jetzt dann in die Lobpreiszeit gehen, wollen wir dann noch zusammen ein Gebet reden. Während der Lobpreiszeit gibt es auch wieder die Möglichkeit hinten für Gebet, meinte ich. Und wenn du etwas hast und du das Gefühl hast, ja, da ist vielleicht so eine Verstockung oder so eine Verhärtung, dann nimm das in Anspruch, lass dich segnen. Nimm auch die Lobpreiszeit in Anspruch, um einfach vor Gott zu kommen, das vielleicht anzugeben, wenn du merkst, es ist etwas da, wo vielleicht wie verhärtet oder verfinstert ist. Wir wollen die Zeit nutzen, um ihn gross zu machen und ihm anzubeten. Und dass er auch an unseren Herzen wirkt. Im Epheser 3 steht ja das Gebet von Paulus. Und das ist ein Gebet, das mich einfach immer wieder anspricht. Wir haben es am Wochenende, am Auffahrtswochenende auch miteinander gebetet. Und wir wollen es jetzt miteinander beten. Und wenn es möglich ist, finde ich schön, wenn du aufstehen kannst, aber du darfst auch gerne sitzen bleiben, kein Problem. Wir wollen so in Lobpreis einsteigen mit diesem Gebet.